Dieser Podcast ist Mitglied bei analogspieler.de, der Portalseite für alle Podcasts rund ums nicht-elektronische Spielen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von System Matters. Mit mir dabei ist der Patrick.
Hallo zusammen.
Der Matthias.
Hallo.
Und ich bin der Daniel. Wir sind wieder vollständig. Das heißt, wir können rausfinden, was wir in den letzten Wochen getan haben. Matthias, was hast du in der letzten Woche getan?
Ich habe Civilization gespielt.
Okay.
Die ganze Zeit. Also so durchgängig quasi.
Beyond Earth, um genau zu sein, ne?
Exakt, genau.
Genau.
Du ja. Auch etwa?
Ja, ich glaube schon die Woche davor. Ich habe diese Woche viel Zeit in... Nein, das stimmt nicht ganz, aber ich habe viel Zeit damit verbracht, darauf zu warten, in WoW auf die Server zu kommen.
Meine Güte.
Also,
oder was?
Genau, um ehrlich zu sein, habe ich dann natürlich nicht gewartet, das lief dann und zum Glück kam ja gleichzeitig Assassin's Creed raus, dann hat man eben auf dem Sofa gesessen und gezockt und gewartet, bis die 2 Stunden, die man hier teilweise hatte, dann mal um waren. Also es war schon ziemlicher Horror, ich habe ja schon einige Add-ons mitgemacht. Dass sie da jetzt wieder so von null anfangen mussten, ist irgendwie sehr merkwürdig.
Wir sollten das gemeinsam abfrühstücken, denn es ist... November, Oktober gewesen, das heißt, die Videospiele sind alle da. Und ich meine, einige kommen ja noch, unter anderem, ne, ich glaube, sogar Daniel freut sich auf Dragon Age Inquisition.
Ja, das ist richtig. Ja. Also Dragon Age würde mich interessieren. Ich meine, es läuft nicht mehr auf meiner Maschine hier, aber ich kann es mir dann ja angucken. Ja, da wäre ich ganz gespannt drauf.
Ja, yes. Ansonsten, hast du Assassin's Creed Unity auch,
Patrick? Genau.
Oder? Ja. Ich habe Fürchterliches gehört von der PC-Version.
Ich habe es auf PlayStation, von daher... Ja.
Davon habe ich nicht viel Besseres gehört, gebe ich zu. Ich
habe ja irgendwie mit Teil 3 irgendwie aufgehört gehabt, obwohl amerikanische Revolution vom Thema grundsätzlich nicht uninteressant war, aber irgendwie hat mich das nicht angesprochen. Und doch, der Flair, den finde ich bisher ganz nett, aber natürlich diese Bilder gibt es überall und Steuerungsprobleme werden angesprochen, habe ich bisher noch nicht so gravierend gehabt, aber bisher bin ich ganz zufrieden.
Du hast mit Teil 3 aufgehört, heißt das, du hast ausgerechnet den großartigen Piratenteil ausgelassen?
Ja, den habe ich mir zwar inzwischen auch nochmal wieder zugelegt, aber ich bin noch nicht dazu gekommen, den auch zu spielen, aber von dem habe ich gehört, der soll ja wieder dann anders gewesen sein, aber 3 hat mich irgendwie komplett abgeschreckt. Ich kann noch nicht mal genau sagen, warum, aber der Charakter, dieses angebliche Freiheit, da in der Wildnis rumzulaufen und im Prinzip war es alles Humbug. Also
ich kann mit Fug und Recht behaupten, ich habe noch, ich glaube, bis auf den ersten Teil habe ich noch keinen Teil wirklich zu Ende gespielt.
Hm. Das ist, ich finde die ganze Reihe nicht toll.
Nee, ist auch völlig legitime Haltung, muss ich sagen. Das ist so ein Brüller ist das nicht. Und vor allen Dingen ist die Story, die sie dann dazu gemünzt haben mit dem Realteil, die ist absolut... Ich komme da nicht mehr hinter und das interessiert mich dann noch nicht mehr. Und dann schreckt das erst recht an. Unity hat mich wegen dem Hintergrund interessiert. Also in Paris rumlaufend, französische Revolution, hörte sich super spannend an. Aber ich habe dann relativ zügig, ich glaube, die ersten paar Reviews haben mir sofort gezeigt, warten. Vielleicht verbessern die es noch.
Ja, ich war ganz froh, dass ich es jetzt gerade zur Hand hatte. Aber Daniel, du kannst jetzt uns aus der Computerspielszene rausholen.
Genau, Rollenspielsachen. Ich meine, auch da gibt es große Neuerungen. Letztes Mal hatte ich ja schon gesagt, D&D Next ist da. Man liest weiterhin gespannt im Spielehandbuch rum. Matthias hat ja ebenfalls schon einige Sachen gelesen und war, glaube ich, auch ganz zufrieden. Ne? Also deine Meinung hatten wir noch nicht eingefangen.
Aber ich glaube, das hatten wir schon mal erwähnt, also dass ich in freudiger Erwartung bin, nach dem, was ich gelesen hatte, aber ich, wir jetzt einfach das Ganze auch mal testen müssen. Ich bin jetzt, also ne, in dem Stadium, ich will es sehen, ich freue mich drauf, aber ja, jetzt müssen wir einfach mal zocken.
Ja, richtig, also das wird auf jeden Fall bald der Fall sein, weil da bin ich ebenfalls sehr gespannt drauf. Ich habe Wechselhaftes über die Abenteuer gehört, also es gibt einige Rezensenten, die Abenteuer sehr schön fanden, also gerade das aus der Starterbox anscheinend. Ich habe Podcasts gehört, die sich über Horde of the Dragon Queen ausgelassen haben, ganz, ganz schrecklich. Da gibt es wohl einige größere Macken. Und du sagtest ja auch, dass das Artwork da nicht so toll ist.
Ich fand das ganz beeindruckend, ja. Das ist, und jetzt muss man dazu sagen, dass das Starter-Set, da haben wir reingeguckt, Das ist ja eigentlich über allen Zweifel erhaben, muss ich sagen. Das sieht schick aus von außen als Box. Dann das Artwork, also das Cover sieht toll aus. Und innen drin ist eigentlich auch alles wunderbar, auch die Maps und die Karten. Bei dem ersten Abenteuer fand ich das sehr bemerkenswert, dass das Cover sah noch toll aus. Und eigentlich fast alle Zeichnungen innen drin, die haben mich dann überhaupt nicht mehr vom Hocker gehauen. Ganz im Gegenteil.
Ja.
Und das war sehr tragisch, gebe ich zu. Jetzt ist ja, also jetzt darf man, ich habe es so überflogen. Ich will jetzt auch nicht das Produkt schlecht machen, bloß weil ich mit den Zeichnungen innen drin nicht zufrieden bin. Aber ich sag
Nee,
mal, es gehört so ein
ganz
bisschen ja auch
gewiss
dazu, ne? Man verkauft
nicht.
es ja mit. Und ich finde es dann so tragisch, wenn man sich, das wirkt dann wie so eine kleine Mogelpackung, gebe ich zu, wenn ne, außen hui und ja,
Ja.
innen ist man dann zumindest schon vom Artwork her jetzt nicht ganz so begeistert.
Aber wir müssen natürlich sehen, ne? Es geht ja darum, wie der Inhalt ist. Ne? Das Artwork ist ja nettes Beiwerk sozusagen. Ne? Das kann natürlich ein Verkaufsargument sein und das sieht natürlich nett aus, generiert Atmosphäre, aber für mich geht es dann eher so um den Text.
Ja, aber wenn
Aber
es nicht gut ist, dann kann ich es lieber
ja,
gleich lassen.
das ist leider das Problem. Es soll einfach dann nicht so toll sein. Ich meine, gut, es ist ein amerikanisches D&D-Abenteuer, das heißt, man muss natürlich schon den Dungeon Crawl mögen und das ist nicht so ganz meine Richtung, wobei es gibt auch gute amerikanische D&D-Abenteuer, aber naja. Auf jeden Fall, die haben ja die Abenteuer, diesen Abenteuerpfad haben sie ja ausgelagert. Also das hat ja dann, ich glaube, unter anderem Wolfgang Bauer geschrieben von Kobold Quarterly haben die früher gemacht und ach, ich weiß nicht mehr, wie die Firma heißt. Auf jeden Fall ist es nicht von Wizards of the Coast, das
Das
haben die
hast du mir übrigens
ausgelagert.
erzählt. Das wusste ich nicht und ich weiß jetzt, also bemerkenswert. Bemerkenswerte
Ja.
kleine Nebeninformation fand ich ja.
Ja. Ja, ansonsten würde ich gerne noch einmal kurz was über Castle Falkenstein erzählen, was wir gespielt haben.
Ach Gott
Das
bewahre.
ist ein viktorianisches Rollenspiel, das auch mit Steampunk und Magie-Elementen und weiteren Fantastik-Elementen wie Drachen und Zwergen, die dann irgendwie in Europa rumlaufen. Und das Spiel funktioniert nicht mit Würfeln, sondern mit Karten. Ist ein alter Klassiker, könnte man schon fast sagen, damals noch bei Truand erschienen. Und erstaunlicherweise funktionierte das gar nicht so schlecht in der ersten Runde. Also regelmäßig dachte ich mir, warum sollte man hier irgendwie die Karten zurückhalten oder so? Aber tatsächlich haben Karten dich mehr dazu gebracht, irgendwie so eine Story zu entwickeln, als eben ein Würfelwurf. Weil du eben, wenn du ein Herz Ass auf der Hand hast, hältst du das Herz Ass auch gerne zurück, bis du eine Szene hast, wo du irgendwie emotional punkten möchtest oder irgendwie jemand überreden möchtest.
Ich
Also
finde
ist
das
irgendwie ganz nett.
immer schwierig, so ein Urteil zu fällen nach dem ersten Mal. Nach dem ersten
Kann
Mal
ich,
ist
ist auch nur erster Eindruck,
auch
ne?
der
Also.
Jenga-Turm ist großartig beim ersten Mal. Die Frage ist eben, ist das eine wirklich gute Mechanik hin auch dauerhaft? Ich meine, wenn man es jetzt einmal gespielt hat und es funktioniert damit, dann ist es natürlich klasse. Also gar keine Frage.
Es ist nur Ersteindruck, ne? Ich kann also nicht sagen, dass das irgendwie hier das Highlight an sich ist. Aber
Das würdest du eh nie behaupten.
das ist richtig, abgesehen von Pendragon, das ist natürlich das Highlight an sich. Aber tatsächlich ist es ja dann so, dass man durchaus auf dem Papier sieht, das sieht irgendwie merkwürdig aus, kann das tatsächlich am Spieltisch funktionieren? Und wenn man es dann tatsächlich einmal testet, dann sieht man auch, oh ja, das ist gar nicht so dumm. Ich würde das für D&D Next ebenfalls sagen. Da sind Sachen bei, wo ich denke, hu, das liest sich echt klasse. Bin ich mal gespannt, wie das funktioniert. Zum Beispiel mit diesem Vor- und Nachteil. Also,
Ja.
dass du eben dann mit zwei Würfeln würfelst und dann entweder den höheren oder den niedrigeren W20 nimmst. Finde ich sehr clever. Besser als dieses Rumgerechne. Auf
Ist
der.
natürlich eine Vereinfachung des Systems, ne? Du kannst nicht mehr so einfach, ach, das ist eine +2 oder das ist doch eine +4 oder, ne, und dann verschiedene Boni aufeinander rechnen, sondern hast einen Vorteil, hast einen Vorteil.
Richtig.
Und es gibt keine Verstärkung des Vorteils oder Abschwächung des Vorteils. Das haben ja auch schon einige kritisiert. Die Frage ist eben nur, für Spieler wie uns ist es wahrscheinlich völlig in Ordnung, da keine weiteren Abstufungen mehr zu machen. Dann hast du eben den Vorteil. Aber
Ja.
das ist eben, natürlich ist eine Vereinfachung, muss man auch, ne,
Ja, das ist
klar
richtig.
sagen.
Also, ich kenne auch schon Leute, die sagen, nee, das ist mir zu simpel, das trifft nicht meinen Geschmack. Aber gut, wir werden sehen, wenn wir es mal getestet haben. Patrick, was gibt's denn bei dir Neues?
Ich habe ja gerade schon
Ach,
was
du
aus
hast
der
schon, okay.
Computerspielszene. Aber ich kann gerne, weil wir gerade über getestete
Jetzt hast du
Systeme
noch mal
sagen.
2 Minuten, vergeude sie nicht.
Oh nein.
Doch, nein, aber ich wollte kurz, wir haben da ja, Facebook ja auch darüber berichtet, dass Star Wars, das andere System, wir hatten ja einmal uns schon mal am Rande des Imperiums angeguckt. Damals auch, glaube ich, noch auf Englisch, die Fassung. Und wir haben jetzt bei uns nochmal auch in die Rebellionsbox reingeguckt. Ich finde finde das System immer noch schön schnell flüssig von der Systematik her. Wir werden es jetzt hier häufiger wahrscheinlich spielen, dann lohnt es sich natürlich noch den einen oder anderen Würfelpool dazu zu holen, weil so wurde das dann doch schon etwas schwierig. Man würfelt ja mit speziellen Würfeln, die zu dem System dazugehören, wo dann Erfolge, Misserfolge und so weiter so drauf markiert sind und einfach verrechnet werden.
Und genau, sind, ich darf mal kurz zynisch sein, ganz exotische Würfel, so W6er, W8er und so weiter, die hat man als Rollenspieler ganz selten.
Aber die haben alle merkwürdige Symbole.
Die haben die merkwürdigen Symbole, darum geht's, genau. Und auch gleich mehrere davon. Das heißt, das ist wirklich etwas, wäre etwas zu viel Mühe, sich die irgendwie zu simulieren, ne?
Ja, ja, und vor allen Dingen wird das, glaube ich, die Rechnerei noch ein bisschen langwieriger machen. Ne?
Also, ich habe aber gehört,
so kannst du einfach die Würfel. Ja, das stimmt. Aber das gibt's auch für normale Würfel. Wer würfelt schon mit einer App? Also, nee. Ich glaube, die kostet auch Geld, oder? Kostet die nicht sogar Geld?
Ich fürchte, die kostet Geld, ja.
Ja, also, nee, aber es kam bei uns sehr gut an und wir sind mal gespannt, wie sich das entwickelt.
Aber dafür ist es, glaube ich, eine App, die auch sowohl mit dem X-Wing Miniatures Game funktioniert. Aber ich würde da keine Werbung für schmeißen. Ich finde das auch etwas merkwürdig. Ich glaube, da kann man lieber den Zehner hingeben, glaube ich, für so ein weiteres Würfelpaket. Ich
am wollte Ende da will mal, ja eh jeder Spieler seinen eigenen Würfelpool haben.
Genau. Ich wollte aber da einmal nachhaken. Da sind wir wieder beim Rollenspiel. Und zwar, ich hatte meine Bedenken wegen dem Weltraumkampf. Habt ihr euch damit ein bisschen auseinandergesetzt und das mal versucht? Oder,
nee, in dem Szenario ist ja gar keiner vorgesehen.
Achso, ihr habt dieses...
wir haben dieses Beginners-Game gespielt. Da bleibt man auf der Erde, auch am Ende mit einem Figurenkampf, aber auch sehr eingeschränkt noch. Also die Regeln entsprechen noch nicht dem, wie sie im Core-Regelwerk existieren.
Ja.
Das werden wir uns wahrscheinlich nochmal angucken. Wahrscheinlich nicht ganz so schnell, muss ich nochmal gucken, wie ich jetzt so die weiteren Abenteuer aufbaue. Wir haben zwar eine Pilotin, die soll natürlich da auch zu ihrem Vergnügen kommen, aber sie haben sich dagegen entschieden, eine Staffel Y-Wing Flieger zu benutzen. Also wird es nicht die großen Gefechte geben, aber ich werde mir das auf jeden Fall nochmal angucken.
Vielleicht ist das ja sogar besser, weil ich meine, ihr habt das jetzt am Boden getestet und das wirkt auch alles sehr eingängig. Also kann jetzt noch kein Urteil dazu abgeben, aber das, was ihr am Boden gemacht habt mit den Charakteren, mit den Würfeln, mit den Fertigkeiten, auch der Kampf, das funktioniert alles reibungslos.
Wenn du bei den Fahrzeugen bist, fand ich, war es ein bisschen zu sehr eingeschränkt.
Okay.
Da hast du auch dieses abstrakte Entfernungssystem genutzt, anstatt mit Beschleunigung, Geschwindigkeit und sowas zu arbeiten. Da fand ich, haben die im Beginner-Regelwerk das ein wenig zu sehr zusammengeschrumpft. Okay. Anstatt mit anderen Sachen zu arbeiten.
Ich finde das so merkwürdig, dass man da eben Mechaniken drin hat, bei denen ich einfach ganz ehrlich, und bei dem Schmuggler-Regelwerk von Star Wars habe ich auch schon das Gefühl gehabt, bei dem man sagen muss, die lässt man vielleicht besser raus oder die sind einfach nicht so gut, da muss man sich so viel noch eigenes Zeug zu ausdenken. Die Frage ist, ob man solche Szenen dann nicht vielleicht doch umgeht oder anders handelt, als dieser echte Weltraumkampf. Obwohl es Star Wars ist. Und ich glaube, das hält mich noch so ein bisschen, das macht mich echt skeptisch bei dem System. So, also, und ich, also, was ich gelesen habe, ich habe ja auch mal einen Blick dann noch in das Neue auch reingeworfen. Es wurde ja immer besser und auch, ich glaube, der Bodenkampf, das habe ich ja auch da hier sogar geleitet mit euch. Das hat ja Spaß gemacht. Das funktioniert auch. Das funktioniert auch,
genau,
toll mit diesen,
top, ja,
mit diesen Sturmtruppler-Trupp, also auch gleich mehrere, die dann quasi in einer Einheit dann gebündelt sind. Alles wunderbar, funktioniert gut. Der Würfelwurf von dem wird dann automatisch so eine Kategorie besser und funktionierte alles wunderbar, hat mir Spaß gemacht.
Ja. Ja, aber ich plane mal einen solchen Kampf dann in Zukunft zu machen und dann können wir es ja, kann ich ja berichten.
Würde mich interessieren, ja.
Sehr gut, dann schließe ich ab mit der Bemerkung, dass die neueste Ausgabe von Cthulhus Ruf erschienen ist, die 6. Ausgabe mittlerweile. Und mach noch ein bisschen Werbung. Und
schamlose Eigenwerbung.
Ja, richtig. Wir werden unglaublich reich an diesem Non-Profit-Produkt. Insofern lohnt es sich natürlich, gewaltig Werbung zu machen. Ja. So, dann kommen wir doch mal zu unserem eigentlichen Thema heute. Und da wir gerade schon hier Kampfatmosphäre verbreitet haben.
Ich dachte auch, du machst jetzt eine Überleitung hier.
Nicht schlecht, ne?
Hast du da nicht. Grade, sorry, Daniel. Hast du
das,
nicht.
Okay, na schade. Also, ich dachte eigentlich, dass wir gerade Kampfatmosphäre verbreitet haben und dass wir dann sozusagen rübergehen in, wie man denn gute Kämpfe...
okay, dann habe ich dich mitten in unterbrochen und es tut mir leid, ja. Vielleicht wäre es dann
besser. Das ist eine Schande, Matthias. Also ich denke, dafür musst du
ich bin auch heute ein bisschen anti, gebe ich zu. Ich weiß nicht.
Ja, ich merke das schon, ja.
Ich versuche mir jetzt zurückzuhalten. halt.
Wir haben uns ja schon ein oder zweimal über Kämpfe unterhalten, haben auch, glaube ich, mal eine ganze Episode darüber gemacht. Aber es geht hier eher darum, was einen guten Kampf auszeichnet. Das Ganze basiert ganz lose auf einem Artikel von Roleplaying-Tipps. Und wir verlinken das Ganze natürlich auch, aber wirklich nur eine Grundlage. Wir überlegen nämlich eher, also was macht einen guten Kampf aus? Also was ist das Besondere daran? Und da fängt das eigentlich schon mit der Kampfumgebung an. Und Matthias, was ist denn sozusagen interessant an der Kampfumgebung?
Jetzt weiß ich auch wieder, warum ich Anti bin. Weil ich mich hier mit euch beiden Nasen über Kämpfe unterhalten soll. Und ich mich gefragt habe, warum machen wir eigentlich in unserem Thema hier Kämpfe? Ihr kämpft doch gar nicht. So, und dann machen wir
weil die Kämpfe immer langweilig sind.
Richtig, und wir müssen ja jetzt gucken, wie wir sie besser machen.
Boah, Leute. Dann gehen wir immer, wir gehen die Punkte jetzt hier durch und am Ende sage ich euch dazu, warum ihr euch die alle in den Hintern stecken könnt, diese Punkte hier.
Jetzt bin ich gespannt, ja.
Okay, also der Hintergrund, beziehungsweise die Umgebung eines Kampfes. Ja, kann man sich jetzt sagen, ist vielleicht zu langweilig, wenn das immer in einer Stadt oder je nach Setting immer in einem Wald stattfindet. Warum das Ganze nicht mal spannend machen, wo man vielleicht auch noch, da kommen wir schon zu dem Punkt, extra Regeln hinzufügen kann, ob das an einer Klippe ist, an dem man die Leute runterschmeißen kann, an einer Brücke, die ständig wackelt und oder vielleicht sogar auf oder neben einem reißenden Fluss, alles so Umgebungen, das erinnert so ein bisschen an die erinnert sich jemand an den Star Wars Kampf Episode 3, also der falsche Episode 3 Film, wo Luke Skywalker und Obi-Wan dann ständig hier an einem Turm gekämpft haben, sind die halb geklettert, dann sind sie gesprungen, waren auf dem Lavafluss. Da habe ich so das Gefühl, hier, die haben es versucht, auch wirklich alle möglichen Merkwürdigkeiten in diesen Kampf einzubetten. Und,
das war bei Anakin.
Es war Anakin. Ich ziehe mich in Schande zurück damit. Ich nannte mich einst ein Star Wars-Fan.
Jetzt nicht mehr.
Ja, ich meine, das kann man verdrängen, das ist schon.
Das ist natürlich schon mal ziemlich cool. Also, wenn die Location sozusagen ebenfalls ihre Möglichkeiten offenbart, das ist schon nicht schlecht mit solchen Sachen. Ich würde sagen, das Wichtigste bei Location ist eigentlich, dass du mehr als ein Level reinnimmst. Das macht schon viel aus. Wenn du nämlich noch nach oben oder nach unten springen kannst oder sowas, dann wird das Ganze schon viel dynamischer, als wenn alle immer nur auf einer Ebene sind.
Das mit den Leveln ist jetzt vielleicht nur eine andere Art von mehrere Schauplätze innerhalb eines Kampfes. Das kann ja auch sein, was weiß ich, dass die Gruppe versprengt wurde. Die einen haben da ihren Kampf, können dann vielleicht mit Pfeil und Bogen oder Laser oder was auch immer, ne, euer Setting gerade hergibt, vielleicht den anderen Unterstützung geben oder nicht und werden gerade aber selber abgelenkt. Da hast recht, das ist jetzt aber, würde ich schon fast sagen, ein neuer Punkt, der hier gar nicht aufgefasst ist. Aber theoretisch finde ich das auch ganz nett, ja.
Würde ich in die Umgebung mit reinfassen. Also ich finde das immer persönlich immer ganz wichtig, auch Möglichkeiten zu geben, dass die Spieler, gerade wenn du, nehmen wir mal ein ganz klassisches D&D hier, du spielst den Kämpfer und dann kannst du hinlaufen und schlagen. So. Das ist eigentlich nicht sehr aufregend. Wenn du jetzt noch so Möglichkeiten hast, ne, eben, was weiß ich, da gibt es eben die Teerpfütze oder was, die du anzünden kannst, oder das Uhrwerk, das du bewegen kannst, und dann bewegen sich alle irgendwie nochmal um 180 Grad oder was, keine Ahnung. Dann hast du natürlich nochmal neue Möglichkeiten, neue Optionen, die dir dann die Umgebung gibt, die du dann im Kampf durchführen kannst und die das Ganze dann ein bisschen auflockern und interessanter gestalten. Patrick, was gibt's denn sonst noch? Was ist denn der zweite Punkt?
Der zweite Punkt, der hier auf der Liste steht, ist das Wetter. Ich muss sagen, da habe ich noch nie Grund, natürlich, was weiß ich, Schnee und so weiter kann ich mir schon vorstellen.
Nebel.
Ja, aber ich sag mal wenn du, ob du in der Stadt im Nahkampf bist, ob da nur Nebel um dich rum ist oder nicht, ist vielleicht nicht unbedingt das gravierendste Element. Bei Ferngeschichten vielleicht schon eher. Also von daher Windgeschichten und so weiter. Man kann da sicherlich eine ganze Menge draus machen. Ja, kommen wir gleich nochmal zum Gesamtfazit. Dann kann ich ja nochmal was dazu sagen.
Ich würde auch den nächsten Punkt, der sich mit der Beleuchtung beschäftigt, ebenfalls, genauso wie das Wetter, würde ich alles in die Umgebung packen. Also das ist für mich alles.
Ja, ich finde vor allen Dingen, sind das für mich Dinge, die sehr schnell und sehr häufig schon durch Regeln abgedeckt sind.
Richtig.
Also wenn ich im Dunkeln was mache oder im Halbdunkeln, dann kriege ich oft manche Dinge eh schon Erschwernisse. Und das sind einfach so Regelmechaniken. Das ist ja kein Spielelement in der Regel, wo ich jetzt massiv mitarbeiten kann.
Und jetzt nehmen wir direkt den nächsten Punkt damit rein. Change the Footing, der passt nämlich da auch noch wunderbar rein.
Genau.
Das sind nämlich dann auch die typischen Nachteile, wie dass ich nicht richtig stehen kann, ob es im Sand oder im Matsch oder was auch immer sind.
Geh nicht auf das violette Moos, das
genau, zieht dir zum Beispiel, Lebensenergie ab. Wandel in Jehovas
Stapfen. Ja.
Lange Rede, kurzer Sinn. Im Grunde kann man diese ganzen Punkte zusammenfassen als Kampfmodifikatoren sind das leider.
Ja.
Und im Grunde muss ich deswegen direkt schon schmunzeln bei diesen ganzen Punkten, wenn ich daran denke, dass ich mit euch darüber hier fahre, als würdet ihr Spaß daran haben, wenn wir die Szene so beschreiben, ja. Aber in dem Moment, wo ich euch auch sage, ja, wir sind ja hier an diesem Cliff, du musst jetzt hier jedes Mal 20% würfeln, damit du nicht runter wirst, dann haben wir ja hier Wind und Wetter und dann haben wir noch ein bisschen Nebel dabei, das heißt, ab 6 Meter, wenn du da irgendwas werfen oder schießen willst, musst du nochmal -20%. Dann haben wir nochmal hier ist ein bisschen
der
dunkler.
Spaß ja schon mit dem Rechnen
also auf. Würde ich dann nochmal -10 auf Angriffswürfe geben, generell, weil ihr die ja nicht seht, auch im Nahkampf, natürlich dann auch im Fernkampf. Dann könnt ihr auch nicht richtig stehen. Dann würde ich sagen, ist die Bewegungsreichweite ist dann schon mal eingeschränkt um die Hälfte.
Dafür
gleichzeitig,
aber
nachdem man mehr als 6 Meter gelaufen ist, würde ich nochmal einen Geschicklichkeitswurf erwarten. Wollt ihr mich eigentlich zum Narren halten, dass ich
das wäre ein super Kampf, hätte ich voll Bock
drauf. Als wenn ihr da von irgendetwas hättet.
Nein, aber der nächste Punkt, und da finde ich, wird es jetzt wirklich interessant, weil der Rest, den kannst du wirklich komplett durchregeln.
Das ist der letzte Punkt. Nee, da war noch einer.
Sorry, für mich gehen die auch so ein bisschen ineinander über, nämlich dem Kampf eine Bedeutung geben. So fasse ich es einfach mal zusammen. Also, die blöden Straßenräuber, die einfach nur im Weg rumstehen, sage ich mal, bringen mir überhaupt nichts. Aber wenn es darum geht, da hinten wird einer vermöbelt und ich muss möglichst schnell jetzt da durchkommen, um dem zu retten oder was weiß ich, oder irgendjemand zu verfolgen und die halten mich ab. Und es hängt davon ab, dass möglichst schnell jemand von unseren Leuten durch diese Verteidigungslinie quasi durchkommt. Dann bekommt der Kampf plötzlich eine Bedeutung und dann geht man da auch nochmal ganz anders dran. Also das macht dann die Kämpfe nochmal interessanter.
Das ist dann tatsächlich auch das Wichtigste. Also ein guter Encounter, eine gute Szene, guter Konflikt sollte dann mehr sein als 1, ich gewinne, 0, ich verliere. Also es muss entweder ein Druck noch dahinter sein, sprich wir haben ein Zeitlimit, wie du schon sagtest, Patrick. Das macht das Ganze irgendwie interessant.
Hey, dann kann ich ja doch eine Begegnungstabelle einbringen.
Begegnungstabelle?
Sicher, indem es mag vielleicht keinen unmittelbaren Konflikt geben, der wirklich wichtig ist, aber ich kann ja sagen, ihr wolltet aber in 3 Tagen, müsst ihr aber die Stadt erreichen.
Ja, zum Beispiel. Genau, dann.
Fairerweise wäre ich trotzdem kein Fan davon, euch zahlreiche Bären und Wolfsrudel entgegenzuhetzen.
Das ist richtig, aber wenn es sozusagen darum geht, gehen wir noch links eben in den Raum, um zu plündern, dann kommen wir aber ganz am Ende zu spät, um die Prinzessin
zu retten.
Hat per
se nicht viel
retten,
mit einer Kampfbegegnung zu tun, ne?
Ist richtig, aber es ist ja auch nicht nur, ne, der Artikel ist ja tatsächlich auch für Szenen gedacht, aber als wir früher Warhammer gespielt haben, erinnerst du dich vielleicht an diese Skaven-Geschichte, wo es dann eben darum ging, möglichst viele dieser Gefangenen irgendwie rauszuholen. Und da muss man eben auch gucken, ne? Also wie lange kämpfen wir hier, damit die Gefangenen rauskommen, weil wir müssen ja auch noch wieder zurück.
Ja.
Und das ist eigentlich ganz interessant. Also, ne, wenn du dann eben ein Dilemma hast in dem Kampf, das macht eben dann auch so ein Konflikt erinnerungswürdig.
Ich sag mal, nicht jeder Kampf, würde ich sagen, muss ein Dilemma haben. Wenn er jetzt irgendwie gegen den Bösewicht der Kampagne ist, dann stimmt. Muss das vielleicht nicht unbedingt sein. Aber ich gebe zu, das ist das Stichwort für eine Begegnung, bei der man sich Gedanken machen kann, vielleicht bringe ich da noch einen rein. Vielleicht hat er ja gerade eine Geisel genommen und bedroht die, ne? Und schon habe ich auch nochmal ein extra Dilemma. Oder es geht um ein Wettrennen darum, wer als erstes am Schalter ist und so weiter. Und ne, dann, also nicht jede Begegnung muss überhaupt heißen, da drüben sind Feinde, hier sind wir und meine Gruppe und dann ist ja eh schon immer per se, im Klischee ist ja dann vorbei, wenn der letzte Ork niedergemetzelt wurde und für mich war schon immer etwas kritisch, warum nicht der ein oder andere auch mal flieht oder gesunden Menschenverstand ansetzt und vielleicht um Vergebung bittet.
Bei Gegnern.
Bitte?
Doch nicht bei Gegnern, die haben sowas nicht.
Richtig.
Die wollen genau, alle sterben.
Moralwürfe gibt es erst ab Ende. Miniboss aufwärts.
Ja.
Aber auch da, wenn du tatsächlich dann die, was ich, die drei Goblins hast, die dann sagen, alles klar, wir ergeben uns hier, was machst du denn mit denen? Also schon hast du wieder ein neues Dilemma. Fesselst sie dann, legst sie dann hier in die Ecke und gehst dann weiter in den Drachenkult-Dungeon oder überlegst du eher, verdammt, damit haben wir jetzt gar nicht gerechnet, dass die sich ergeben.
Ich meine, ist klar, für mich muss das aber nicht unbedingt in einem Dilemma enden. Vielleicht entscheidet sich die Gruppe dann wirklich, wenn das jetzt hier die steinharten Typen sind, dann bringen die einfach um. Ist aber dann auch nicht tragisch. Was für mich ja eher wichtig ist, ist, dass ich immer noch so das Gefühl habe, wir bleiben in so einer stimmigen Welt drin, weil für mich ist das eher schon, mich zieht das schon fast raus, wenn ich eben diese typischen Klischee-Begegnungen habe und Feinde oder auch Tiere oder so, hören erst auf zu kämpfen, wenn sie tatsächlich tot sind. Das fand ich schon immer ein bisschen, das ist so ein Bruch, den man vielleicht einmal den Leuten sich klar machen könnte, ey, das ist doch irgendwie, passt doch nicht so ganz, zumindest nicht zu jeder Begegnung. Wenn es jetzt der tollwütige Eber ist, dann kann man das vielleicht mal durchziehen, aber ne, ansonsten muss es ja nicht sein.
Um diese Mehrdimensionalität nochmal hier in dem Kampf aufzugreifen, oder diese Dilemma-Geschichte. Was natürlich sehr interessant ist, ist, dass auch andere Charakter- oder Spielertypen interessieren kann. Wenn zum Beispiel der Schurke in der Runde oder der Professor, ne, gehen wir mal, wir müssen ja nicht mal Fantasy-Beispiel machen, ein Kampf in Cthulhu kann ebenfalls sehr herausfordernd sein und auch erschreckend tödlich. Wenn die anderen drei Leute hier gerade die Tür zuhalten, damit der Professor endlich diese Inschriften entziffern kann, um dann den Geheimgang aus dem Korridor zu finden, dann hat der Professor, der ja sonst eigentlich nicht großartig kämpfen kann, hat dann wenigstens aber irgendwas zu tun. Ne? Also das heißt, jeder hat dann im Kampf irgendeine Aufgabe und kann dem nachgehen, was dann den Kampf auch für ihn erinnerungswürdiger macht. Ne? Also es macht ihn für ihn auch spannender.
Jetzt machst du ein neues Fass auf, die meisten oder viele dieser Standard-Settings, ob es jetzt D&D ist zum Beispiel, da würde ich sagen, da sind die Spiele ja schon so designt, dass jeder seinen Teil zu einem normalen Kampf beitragen kann. Weil das ist so, gehört so ein bisschen zum System dabei. Bei Cthulhu ist das ja nicht der Fall.
Das ist richtig, ja.
Da würde ich aber auch argumentieren, nicht, dass es nicht eine tolle Begegnung wäre, aber theoretisch sind die Begegnungen ja schon so anders und meistens nicht von allzu langer Dauer, dass ich eigentlich, dass man jetzt dabei vielleicht nicht so viel Rücksicht darauf nehmen muss, dass jeder tatsächlich was zu tun hat. Bei einem D&D-Kampf würde ich, also bei einem Kampf in einem System, in dem offensichtlich mehr Zeit auf den Kampf verschwendet in Anführungszeichen.
Gelegt wird, ja.
Da würde ich ja sagen, also da muss jeder was zu tun haben. Da kann ich nicht, was weiß ich, dem Schurken sagen, was weiß ich, ach, hier ist alles hell, verstecken ist nicht. Dabei ist das irgendwie vielleicht das einzige Moment, mit dem er irgendwie punkten kann. Dann hätte ich wirklich, dann habe ich mir einen Spieler zum Feind gemacht, würde ich schon fast sagen. Das ist ein bisschen.
Ja, vor allen Dingen, der Unterschied ist ja, in solchen Systemen haben die Spieler auch ihre Charaktere danach ausgelegt, ne? Also ein Schurke hat seine Fähigkeiten so gewählt, dass er einen hinterhältigen Angriff machen kann und was weiß ich, was sie alles noch können. Ja. Während bei Cthulhu der Professor seinen Professor eben so gebaut hat, dass es ein ziemlich schlaues Kerlchen ist. Und die holen sich dann eben die Sachen aus oder den Dings daraus, aber wir kommen gerade. Also von daher finde ich wichtig, auch die Kämpfer musst du, glaube ich, generell immer so machen, dass sie möglichst viele Spieler mitnehmen. Und wenn es eben so ein Setting ist, wo du, egal in welchem Rollenspiel, zwei Kämpfer hast und der Rest der Leute irgendwie gar nicht kämpft, dann musst du den zwei Kämpfern, glaube ich, einen relativ intensiven Kampf bieten, der entweder die anderen ablenkt, also denen irgendeine andere Aufgabe währenddessen gibt, oder eben intensiv, aber nicht so ist, dass die anderen in der Zeit eine halbe Stunde lang, weil du da eine fünfewige Kampfsimulation vorbereitet hast, dann die Hälfte des Abends blöd rumsitzen.
Wie gesagt, ich würde mich auf den ganz verwegenen Ausweg flüchten, wenn sie keine Kampfcharaktere gebaut haben in einem System, in dem man offensichtlich viel Zeit auch auf eine Begegnung wie Shadowrun oder D&D bauen. Da würde ich sagen, dann liegt es nicht am Spielleiter, dann haben die ein bisschen was falsch verstanden. Aber bei Cthulhu würde ich sagen, ist jetzt so mein Beispiel für ein System, in dem der Kampf jetzt nicht so eine große Rolle spielt. Da würde ich sagen, sind die Kämpfe aber meistens so schnell vorbei, dass der Professor, und dann spiele ich auch gern solche Charaktere, dass die wahrscheinlich überhaupt kein Problem damit haben, wenn sie jetzt nicht die Rolle in einem Kampf spielen, weil die Begegnung meistens eh so zügig vorbei ist, dass es jetzt nicht unbedingt eine Rolle spielt.
Ich würde gerne noch einmal, bevor wir zu dem letzten Punkt kommen, auf diese Dilemma-Geschichte kommen. Was sind denn gute Dilemma, abgesehen davon, wir müssen die Gegner hier in 5 Minuten besiegen, damit wir noch durch das Burgtor kommen, weil das gerade geschlossen wird. Habt ihr da noch weitere Ideen? Weil ich persönlich finde das tatsächlich gar nicht so einfach, sich da Sachen für auszudenken.
Dilemma sind ja immer abhängig von den Personen, die da mitspielen. Sag ich einmal, es können Fremde sein. Zum Beispiel kannst du vielleicht 2 guten Freunden helfen. Nehmen wir jetzt mal NSCs. Aber in dem Moment, wo ich gedacht habe, NSCs, was ist denn, wenn es Spieler sind? Was ist denn, wenn 2 Spieler in zum Beispiel 2 unterschiedlichen Teilen der Begegnung in große Gefahr geraten und der Rest der Spieler sich vielleicht entscheiden muss, ich helfe dem und du, aber ich helfe auch ihm, oder aber dem können wir irgendwie gerade nicht helfen, und dann drohen denen vielleicht sehr schwere Verwundungen. Sowas finde ich dann immer sehr praktisch.
Bei Pendragon ist mir noch eingefallen, da könnte man zum Beispiel machen, man muss den Kampf möglichst elegant gewinnen oder vielleicht auch in so einem Mantel- und Degen-Ding wie Siebte See oder so. Man soll den Gegner dann nicht einfach nur besiegen, sondern man soll den Gegner dann vorführen, anstatt einfach nur grobschlächtig die Leute abzuhalten.
Ja, aber die Frage ist immer, ist das dann für den Kampf entscheidend oder ist das eine generelle Geschichte? Also mir ging gerade durch den Kopf, ich glaube, bei DSA gibt es Kor, so einen Halbgott, den ich überhaupt nicht kenne. Aber ich meine, bei dem war es zum Beispiel so, dass die Anhänger immer versuchen, den Gegner mit dem 7. Streich niederzuringen.
Okay.
Das ist natürlich auch so eine Geschichte, die du als Spieler gerne aufgreifen kannst, um dir selber deine Kämpfe ein bisschen spannender zu machen. Genauso wie elegant zu kämpfen oder sowas. Aber ist das ein wirkliches Dilemma?
Weil, es macht das Ganze zumindest interessanter. Ich finde, also das
mit... Aber das ist kein Drama. Für mich ist ein Dilemma, heißt für mich, da muss Drama drin sein.
Genau, also interessant wäre ja, was weiß ich, da ist Familienmitglieder, die übernommen worden sind. Jetzt mal so ganz platt, ne? Aber du hast plötzlich jemanden gegen den du eigentlich nicht kämpfen willst, der auch nicht gegen dich kämpfen will, aber irgendwie seid ihr in so einer Situation drin und du musst da irgendeine Lösung für finden.
Okay, das wäre jetzt per se kein Dilemma, aber was ist das für eine starke Begegnung, in dem sich vielleicht zwei Freunde sich begegnen, oder das ist ein ehemaliger Freund von dir und der hat einfach nur eine andere, weiß ich nicht, ne? Der hat dem anderen Lehnsherr seine Treue geschworen und man begegnet sich da jetzt und man hat überhaupt keinen Ausweg, man muss gegeneinander kämpfen und einer von den beiden wird siegen und es gibt quasi gar keine Lösung des Dilemmas, der Kampf wird ausgefochten. Und obwohl sich da 2 vielleicht, oder im schlimmsten Fall Brüder oder Freunde oder was auch immer treffen, so. Auf jeden Fall, das hebt sich jetzt ein bisschen von dem Dilemma ab, aber das geht so ein bisschen in die Richtung, ein Kampf bringe ich ja nicht einfach so rein. Also zumindest haben wir das schon immer so gehalten, weil so viel Zeit haben wir ja meistens nicht. Und dann ist mal die Frage, warum so, ein Kampf dauert in vielen Systemen halt relativ lange. Und dann dann muss man sich immer fragen, warum sollten wir so viel Zeit darauf verwetten, jetzt eine Brut Monsterspinnen zu besiegen? Um jetzt mal das Ganze sehr
platt zu machen. Selbst wenn du jetzt einen Standard-Dungeon-Crawl machen wolltest und du ziehst durch einen Dungeon, dann gibt es immer noch jede Menge Kämpfe, da musst du nicht so ein Gehirnschmalz, ne, drauf verbringen. Da sind vielleicht die Gegner auch bewusst ein bisschen leichter, damit die Spieler sich so ein bisschen durchmetzeln. Aber irgendwann kommt der Moment, wo du dann vor dem Endgegner stehst oder generell am Ende einer Kampagne oder irgendwie sowas. Und ich glaube, das ist der Moment spätestens da, wo man dann doch mal ein bisschen genauer hingucken muss, sich ein paar Gedanken darüber machen muss, wie kann ich diesen Kampf, diese Szene, das ist ja dann nicht nur ein reines Kloppen, sondern das ist ja eine Szene, die auch ihre Bedeutung haben soll, so gestalten, dass sie diesem Punkt dann auch würdig wird, sozusagen.
Ich glaube, was da auch gut wirkt, ist Persönlichkeit. Also wenn du eben nicht den Drachen da hast oder den x-ten Warlord, der dich irgendwie bedroht hat, sondern es ist dann tatsächlich jemand, mit dem du, keine Ahnung, am Anfang auf der Akademie warst und der dann eben einen anderen Weg eingeschlagen hat. Du kennst den, der taucht immer mal wieder auf in der Kampagne und du hast immer eine gehobene Faust gegen ihn geschüttelt. Das hilft dann vielleicht auch, einen persönlichen Hass gegen den aufzubauen.
Ich würde nicht nur sagen, das hilft nicht nur vielleicht, das ist immer toll. Also nee, ich hab nie Abenteuer verstanden, in denen es quasi, in denen es zum Beispiel ein namenloser Kult, um erstmal unser Beispiel vom letzten Gespräch, ne, unter 4 Augen zu nehmen. Wir hatten uns darüber mal unterhalten. ich hatte immer Spaß daran und vielleicht ist das nur eine persönliche Sache, aber einen vernünftigen Bösewicht aufbauen kann man doch nur, wenn da ist doch nur dann Drama drin, wenn die Spieler vielleicht noch ansatzweise verstehen können, warum der so handelt, wie er handelt. Das ja, sind richtig. Noch die besten Bösewichte. Anstatt dass es ja, eben der Hexmeister ist, ja, warum tut er das? Ja, der will halt
der ist böse.
Die Macht. Der ist böse, genau. Der tut das, was er tut, weil er böse ist. Oder, ich meine, das ist ja sogar, wenigstens ist das aber ein Schritt weiter, als wenn ich den überhaupt nicht kenne. Und ich klopp mich die ganze Zeit durch Orkhorn und am Ende kommt der Boss. Ja, das ist einfach der stärkste Ork. Deswegen ist er der Boss. Und dann besiege ich den und dann habe ich gewonnen. Das ist ja Quatsch. Also. Am besten hat er Ziele, Motivation und am besten ist, wenn die Leute das vorher wissen damit und haben den vielleicht vorher schon mal begegnet und der ist denen entkommen oder er hat sich vielleicht sogar niedergebretzt und dann haben die Leute noch mehr Hass auf den und wollen den aufhalten, weil er so gefährlich ist. Und ja, also gibt's. Ich sag mal, ich habe jetzt gerade, als Patrick das auch sagte, dass er jetzt natürlich nicht jede Begegnung so eine Riesenszene enthalten muss, da hat er natürlich vollkommen recht. Ich sag mal, ich habe vielleicht eine Abneigung gegen normale Standardbegegnungen, aber zu vielen Settings gehören sie auch dazu und sind dann auch nicht so tragisch. Vielleicht will man ja auch die Leute wieder ein bisschen, vielleicht will man gerade sich ein bisschen Zeit erspielen oder die Leute haben gerade aufgelevelt, die wollen einfach ein bisschen kämpfen, ihre neuen Fähigkeiten austesten.
Das muss gehört man ja nicht, dazu.
Ne? Ist völlig in Ordnung, stimmt, habe ich jetzt so ein bisschen weggewischt, wollte ich damit nicht sagen. Auch da kann natürlich mal, bring die Ninjas rein, ist immer auch gerne mal ein netter Tipp.
Genau, Ninjas sind immer gut.
Genau, ne? Für verschiedene Sachen. Einmal, damit die Leute sich ein bisschen austoben können. Und damit der Spielleiter vielleicht ein bisschen wieder Zeit hat, um sich Gedanken zu machen, wie er die nächste gute Szene herausputzt. Ja, okay.
Wie sieht's denn jetzt mit dem letzten Punkt aus? Also verlassen wir diese Dilemma-Geschichte und erzeugen jetzt mal richtig Panik bei den Spielern. Was kann da den Kampf erinnerungswürdig machen?
Mein Gott, ja, ich sehe hier die Punkte. Das ist einmal mehrere Gegner. Das finde ich auch, das ist, muss man auch vorsichtig sein. Verkompliziert den Kampf vielleicht nur. Dann sehe ich hier, ne, Impending Doom, dann geht der Fallen oder eben Indiana Jones, die Decke, die sich langsam auf die Abenteuer herunter bewegt. Das sind aber Sachen, da sage ich vielleicht dasselbe, was ich vorher schon hatte. Das sind vielleicht Komplikationen, die das Drama nicht unbedingt verstärken, aber die manchmal eine Begegnung einfach nur sinnfrei komplexer und komplizierter machen und das nicht im guten Sinne. Das ist jetzt aber vielleicht meine Einstellung, gebe ich zu. Das mag dann in der Fantasie so nett klingen hier. Wir stehen auf Flößen, kämpfen miteinander und drohen die ganze Zeit von den Flößen in den reißenden Fluss gerissen zu werden. Die Frage ist aber, ob sich das dann auch gut spielt oder ob die Leute dann die ganze Zeit einfach nur eingeschränkt sind in ihrer Bewegung und fast schon gegängelt werden von Rettungswürfen. Ich werde mit sowas mal ganz, ganz vorsichtig, gebe ich zu. Drama ist wichtig, aber vielleicht nicht unbedingt die Verkomplizierung von einer Begegnung.
Mit Regelmechanismen kann man natürlich auch Drama schafft. Gibt dann natürlich jetzt Spielertypen abhängig, Leute, die ja eben auch, die das eben herausfordernd finden,
okay,
ne?
Und
dann
stimmt,
auch
stimmt,
genauer, ja, ne, genauer kalkulieren müssen. Lohnt es sich jetzt hier noch den Sturmangriff zu machen oder nicht? Ist es zu gefährlich?
Boah, aber ich kenne keinen. Kennen wir überhaupt Spieler, die sowas tun? Noch nicht mal ich bin so.
Hier steht ja put more than one challenge. Das kann natürlich mehrere Gruppen sein, aber für mich kann das darum, ich finde manchmal die Punkte sehr schwierig zu trennen, weil das Beispiel mit den Flüssen ist im Prinzip ja auch ein Setting. Ja. Eine Setting-Frage, wo lasse ich den Kampf stattfinden? Aber eine Challenge kann ja auch sein, die einen kämpfen und der andere muss das, was wir gerade schon mal hatten, ne? Eine Tür öffnen, damit du loskommst, abhauen kannst oder was auch immer. Und das ist schon was ein bisschen mehr hängen bleibt, generell, wenn das vernünftig aufgezogen wird. Ich würde nur nicht alles auf einmal reinpacken. Also nicht auf dem Floß, wo auf dem anderen Floß welche sind, dann sind am Ufer noch Bogenschützen, die auf euch schießen. Da ist der Wasserfall in der Nähe und einer muss von euch das Fluggerät mit einer IKEA-Anleitung zusammenbauen, um rechtzeitig loszufliegen.
Und da ist noch eine Zeitbombe auf dem
Floß. Das wäre ein bisschen viel auf einmal.
Und du hast noch 5 Runden Zeit.
Genau. Und die Schraube fehlt. Nein.
Tatsächlich finde ich das mit dem Time Limit gar keine so verkehrte Idee. Das ist, weil ein Zeitlimit ist auch nicht einfach nur ein sinnfreien, das ist auch wieder meine Wertung, Entschuldigung, aber ein Modifikator. Ja, ein Zeitlimit ist etwas, da schwitzen vielleicht noch die ein oder anderen Köpfe, wie zum Teufel kriegen wir das hin, dann und dann, hör mal, du musst den irgendwie beschäftigen oder blockier doch die Tür, damit der gar nicht erst hier reinkommt, der muss noch hier die Runen lesen und so weiter. Das ist vielleicht...
Denk an das Only-War-Szenario. Das hat dir ja nicht so besonders gefallen, aber als Spieler war das super. Mit dem, die Bombardierungszone ist hier.
Die Idee war großartig, da habe ich überhaupt nicht, ja, die Ausführungen, da kann man sich drüber streiten, aber klar. Aber das ist quasi, das war ja schon fast eine Szenariobeschreibung, ne? Das war, ihr seid auf dem Planeten so und so, ihr seid Bruch gelandet und jetzt kommt die Meldung rein, den ganzen Quadranten, den bomben wir nieder. Wer immer da drin ist, Pech gehabt. Ihr habt noch 10 Stunden Zeit. Und dann beginnt das Abenteuer. Groß, das ist, ne? Ich würde sagen, da ist überhaupt nicht.
Aber auch da hast du eben, du sagst natürlich, es ist natürlich keine Kampfgeschichte, aber indirekt ist es natürlich schon eine Kampfgeschichte. Ne? Also du hast ja immer wieder Szenen gehabt, wo man hätte die Orks angreifen können hier auf dem Planeten. Stimmt. Aber das kostet natürlich Zeit, ne? Die anzugreifen.
Und genau.
Aber dafür war da so ein kaputter Buggy oder so, den man dann gebrauchen könnte, um ein bisschen schneller voranzukommen. Das ist ein Dilemma, was ziemlich gut ist.
Das Witz ja, dass ja quasi die Durchführung mir nicht so gefallen hat, hinter dem Spielleiterschirm. Ich hoffe, durch die Visualisierung der Spielsteine, ne, die ihr dann an Stunden dann zur Verfügung hattet, war das für euch nicht so durchsichtig und dann hat man immer das Vertrauen und ich habe mir natürlich auch Mühe gegeben, dass das irgendwie halb Sinn macht. Das war eine gute Idee und vor allen Dingen war dann auch wichtig, dass die Visualisierung dabei war, dass die Leute so unmittelbar auch, genau, die haben jetzt die und die Entscheidung getroffen. Ach so, ihr wolltet also tatsächlich hier, ihr wollt den Sanitäter hier noch gesund pflegen und dann zu eurer Gruppe mit hinzufügen. Ja, das dauert dann aber nochmal 2 Stunden, ne? Und dann, ja, kriegen die Leute direkt die Rückmeldung, oh okay, wir haben nur noch 3 Stunden, um hier wegzukommen.
Aber wir sind rausgekommen. Wir haben es geschafft.
Ihr seid rausgekommen, ja. Was hättet ihr mir auch in die Ohren geheult, wenn ich einfach euch hätte, ne, als eiskalter
Spieler... Das Warhammer. Also da rechne ich mit. Wenn wir Warhammer spielen, rechne ich damit.
Ja, das Jungs, für nächste Woche bitte neue Charaktere.
Ja, ist doch super. Ja, hab ich auch kein Problem mit. Für ein Einstiegsding,
ja,
für
stimmt,
so
einer Con
oder man, so, kannst du das bringen. Also, ja, da würdest
kann man machen, ja.
Könntest du machen, ja, wir spielen ja hier nicht.
Beim Rollenspiel geht es ja um Konsequenzen, von daher.
Das ist eben das Tolle daran. Also bei den ganzen Sachen, die wir hatten, also die Punkte haben wir jetzt relativ lose besprochen. Aber insgesamt, wenn man ein Gefühl dafür bekommt, diese Dilemma im Kampf einzubringen und eben mehr zu liefern als nur Gewinn, Verlieren, dann ist jeder Kampf im Grunde erinnerungswürdig. Ja, das war heute unser Thema. Vielleicht haben wir dem einen oder anderen ein paar Ideen geliefert. Und ansonsten gibt es noch die Folge zum Thema Kampf an sich, wie man das auch auf Spielleiterseite gut handelt. Da könnt ihr auch noch mal reinhören, verlinke ich noch unten. Klasse, dann danke fürs Zuhören und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann.
Bis dahin.
Ciao.